von Benjamin Franklin, einem der Gründungsväter der USA, ist überliefert, dass er sich vorgenommen hatte, ein moralisch perfektes Leben zu führen, ein Leben ohne Fehler, und das jeden Tag. Schon im Alter von 20 Jahren entwickelte er eine Liste von 13 Tugenden, die ihm hin zur moralischen Vollkommenheit helfen sollten. Seine 13 Tugenden waren Enthaltsamkeit, Schweigen, Ordnung, Entschlossenheit, Sparsamkeit, Fleiß, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung, Reinlichkeit, Gemütsruhe, Keuschheit und Demut. Nicht schlecht, oder? Alle Achtung! In einer seiner Tagebuchaufzeichnungen ist zu lesen, wie er jeden Abend sich anhand seiner Liste prüfte. Und wenn er entdeckte, dass er in einem Bereich versagt hatte, dann markierte er das mit einem schwarzen Punkt. Am Anfang war das seine Hoffnung, einen Löwen pro Woche zu zähmen. Aber nach einer gewissen Zeit, da musste er zugeben, ich war überrascht zu entdecken, dass ich viel mehr Fehler hatte, als ich mir das vorstellte. Wenn das moralische Leben ein System wird, durch das man anhand von bestimmten Punkten seinen Fortschritt in Richtung Vollkommenheit festhalten will, dann ist es eben ein System, das sich meistens auch auf Äußerlichkeiten konzentriert. Und durch das man dann vergeblich, meiner Meinung nach, versucht, irgendwelche Löwen zu zähmen. Als ich das von Benjamin Franklin las, da muss ich denken, wie dankbar bin ich doch, dass uns das Evangelium einen ganz anderen Weg aufzeichnet. Wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir nicht einen Katalog von Tugenden erfüllen, um zur Vollkommenheit zu gelangen. Nicht das ist die Herausforderung, vor der wir täglich stehen. Ja, hier haben wir den christlichen Tugendkatalog und jetzt schaut mal, seht mal, wie er vorwärts kommt und nicht so viele schwarzen Punkte sammelt. Nein, das Evangelium lehrt uns, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, ein neues Herz bekommen und dass wir dann von innen nach außen verändert werden, ist übrigens einer auch unserer Kernwerte, den wir hier vertreten in unserer Gemeinde. Und alles beginnt mit dem Glauben an Jesus. An Jesus glauben. So habe ich diese Botschaft überschrieben. Es geht in der Nachfolge also nicht um Perfektion, um Vollkommenheit. Ich hoffe, dass wir das letzten Sonntag in der Predigt auch herausgehört haben, diese Predigt, das Muster der Unvollkommenheit, da ist es angeklungen. Und wenn ich das sage, meine ich nicht, dass ein Nachfolger Jesu sich nicht nach moralischen Standards richten sollte. Oder dass selbst diese 13 Tugenden, die Benjamin Franklin da aufgezählt hat, unwichtig wären. Ich sage nur, zuerst kommt die Beziehung. Und aus der Beziehung fließt ein Leben, das sich nach dem Wort Gottes richtet. Und unsere Beziehung zu Jesus beginnt mit dem Glauben an Jesus. Ich würde sogar sagen, Glauben ist eine Beziehung. Gleich am Anfang des Markus-Evangeliums lesen wir, was Jesus von seinen Jüngern erwartet. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 15b, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und zu glauben bedeutet zu vertrauen, dem zu vertrauen, der diese Botschaft verkündigt hat. Ein Missionar, der wurde einmal gefragt, ja, kannst du in einem Satz definieren, was das Leben eines Christen ausmacht? Und die Antwort, die kam sofort, das kann ich in einem einzigen Wort ausdrücken. Vertrauen. Glaube und Vertrauen übrigens im Hebräischen ein einziges Wort nur, sind grundlegend für eine Beziehung. Es gibt keine Beziehung ohne Vertrauen. Biblisch verstandener Glaube ist also viel mehr als nur ein Fürwahrhalten von Fakten, der Durcheinanderbringer, der Diabolos, der Teufel. Er glaubt auch an Gott. Er glaubt an die Existenz Gottes. Er weiß viele Fakten über Gott. Mehr als wir wahrscheinlich. Aber er hat keine Beziehung zu Gott. Er vertraut Gott nicht. Er liebt Gott nicht. Und deshalb zittert er. Jakobus 2, Vers 19. Glaube, biblisch verstanden, ist Beziehung. Und Glaube entsteht dann, wenn wir Jesus einfach in unserem Leben erfahren, persönlich erfahren als Herrn. Da beginnt eine Beziehung, da beginnt Jüngerschaft und nicht ein Leben nach einem Tugendkatalog, das uns irgendwie dann zur moralischen Perfektion führen soll. Und kann man Glauben theoretisch analysieren, aber was Glauben wirklich ist, erkennt man am besten im wirklichen Leben. Und heute wollen wir uns eine Begebenheit gemeinsam anschauen aus dem Alltagsleben unseres Herrn. Und da sehen wir, was Glauben in Aktion bedeutet. Lasst uns aus dem Markus-Evangelium Kapitel 15, die Verse 21 bis 28 lesen. Der gleiche Bericht wurde auch von Markus aufgezeichnet. Wir lesen ihn aber aus Matthäus-Evangelium. Kapitel 7, Abvers 24. Matthäus 15, Abvers 21. Und in Markus ist er aufgezeichnet in Kapitel 7, Abvers 24, wenn ihr das vergleichen wollt. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Oder eine andere Übersetzung, Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, ja, erfülle doch diese Bitte, sie hört nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir! Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Jesus befindet sich überspitzt gesagt im Urlaub. Er hat sich zurückgezogen aus Galiläa in die Gegend von Tyrus und Sidon. Das waren alte phönizische Hafenstädte im heutigen Libanon. Markus in seinem Bericht, er sagt uns sogar, dass er sich in ein Haus zurückzog. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr, und er konnte doch nicht verborgen bleiben, denn eine Frau, die hatte von ihm gehört. Markus nennt sie eine Griechin, eine Syrophönizierin oder aus Syrien-Phönizien gebürtig. Jedenfalls war sie eine Heidin und sie hatte eine Tochter, die schlimm besessen war. Irgendwie hatte sie von Jesus gehört. Sie hatte gehört, dass er in ihrer Stadt ist und sie sucht ihn und sie findet ihn und sie stört seinen Urlaub. Und hier liegt nun sozusagen der Eingang, denke ich, zu einem biblischen Verständnis von Glauben. Und ich denke, wir lernen hier, dass Glauben eine wachsende, eine zunehmende Beziehung ist. Glaube ist was Dynamisches. Wir wissen, Beziehungen haben unterschiedliche oder verschiedene Dimensionen. Mental, emotional, geistlich, physisch, finanziell, familiär. Wenn zwei Menschen eine Beziehung anfangen, dann lernen sie sich kennen in allen diesen Bereichen. Auch die Beziehung eines Jüngers zu Jesus hat diese Dimensionen. In einem gewissen Sinne sind alle diese Dimensionen wie Freunde des Glaubens. Und so möchte ich sie in dieser Botschaft nennen. Das klingt viel schöner als Dimensionen. Dimensionen, das hat so einen theoretischen, philosophischen Anklang. Freunde des Glaubens. Drei Freunde des Glaubens sind immer gegenwärtig und sie sind grundlegend für eine Beziehung. Diese Frau, die Jesus in seiner Ferienwohnung unterbricht, die antwortet Jesus im Glauben mit ihrem Verstand, mit ihrem Körper und mit ihrem ganzen Herzen. Und das sind meiner Meinung nach drei Freunde des Glaubens: der Verstand, der Körper, das Herz, die immer unseren Glauben begleiten. Lass uns mal genauer hinsehen und vielleicht erkennen wir, wie der Glaube dieser Frau sehr wohl ihr Denken, ihren Verstand mit beanspruchte. Diese Heidin, deren Tochter besessen war, glaubte, dass Jesus ihre kranke Tochter heilen kann. Wir können mit Sicherheit annehmen, dass sie nicht so viel von Jesus wusste wie die Jünger. Sie weiß nicht so viel über Jahwe oder die Tora. Vielleicht hatte sie nur vom Hörensagen von Jesus vernommen. Wir können vermuten, dass sie von den Juden aus der Gegend von Tyrus und Sidon von Jesus gehört hatte. Aus Markus 3, Vers 8 wissen wir, dass auch Juden aus dieser Gegend kamen, um Jesus zu hören. Möglicherweise hatte sie sogar von ihnen gehört, dass Jesus heilen kann, dass Gott große Dinge durch ihn in Israel tut. Und vermutlich hatten diese Juden beim Erzählen von Jesus auch den messianischen Titel Davids Sohn benutzt. Denn das Erstaunliche ist hier, dass diese Frau in ihrem verzweifelten Hilfeschrei Jesus als Davids Sohn anspricht. Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter, sie ist schlimm besessen. Wisst ihr, was das bedeutet? Diese Frau wagt es, bewusst oder unbewusst, Jesus als den Messias anzusprechen. Sie hat diese Information über Jesus aufgenommen, zunächst mal mit ihrem Verstand. Hätte sie nicht über Jesus nachgedacht, wäre sie zu Hause geblieben. Ihr Wissen über Jesus ist zunächst mal ein Verstandsglaube, wenn wir das so wollen. Sie glaubt gewissen Wahrheiten über Jesus. Er kann heilen. Er hat schon andere geheilt. Er ist ein Mann, der Wunder tun kann. Er ist von Gott gesandt. Er kann helfen. Und so hat sie ihre Antenne in die richtige Richtung ausgerichtet. Im Grunde glaubt sie dieser Information, die sie sehr wahrscheinlich gehört hatte, dass das Reich Gottes in und durch Jesus, dem Sohn Davids, dabei ist, vielleicht anzubrechen. Es könnte der Messias sein. Und so kommt sie zu Jesus und sie sucht ihn auf in diesem Haus und sie wagt sich in seine Nähe, in seine Gegenwart. Was wir dabei ableiten können für uns, ist Folgendes. Glauben erfordert nicht von uns, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben müssen. Ganz im Gegenteil. Der Verstand ist ein Freund des Glaubens. Er ist immer in der Nähe des Glaubens. Und wenn ich vom Verstand oder unserem Denken rede, dann spreche ich davon, auf welche Weise wir uns der Dinge bewusst sind. Unsere Gedanken bestimmen die Ausrichtung unseres Handelns und sie formen die Gefühle, die unsere Reaktionen auf die Welt um uns herum begleiten. Gedanken und Gefühle sind immer nah beieinander. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Der Glaube, der eine Beziehung ist, hat immer in seiner Nähe seinen guten Freund, den Verstand. Und deshalb haben Christen im Laufe der Kirchengeschichte das, was sie glauben, auch in Glaubensgrundlagen oder in Glaubensbekenntnissen zusammengefasst. Natürlich beinhaltet und bedeutet Glaube viel mehr als eine Glaubensgrundlage oder das Zustimmen, das Ja-Sagen zu den Wahrheiten, die aufgeschrieben wurden in einem Glaubensbekenntnis. Aber ein Glaubensbekenntnis, es kann uns helfen, dass wir uns immer wieder an die Wahrheiten, an die Kernwahrheiten erinnern, die unsere Beziehung ausmacht, unsere Beziehung zu dem, an den wir glauben. Ich bin sogar der Meinung, klares, gesundes Denken macht unsere Beziehung zu Jesus erst zu einer Beziehung mit der Person, die er wirklich ist. Unser Denken, unser Verstand ist immer gegenwärtig im Glauben. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, unsere Beziehung zu ihm kann nur funktionieren, wenn dieser, nennen wir ihn mal so, orthodoxer Freund des Glaubens dabei ist. Tozer übertrieb nicht, als er einmal schrieb, ich glaube, dass es kaum einen Fehler in der Lehre oder ein Versagen in der christlichen Ethik gibt, das nicht auf unrichtiges oder unwürdiges Denken über Gott zurückzuführen werden kann. Es ist deshalb unerlässlich, dass wir richtig über Gott denken. Wir können nur eine gesunde Glaubensbeziehung zu Jesus haben, wenn wir gründlich, aufrichtig über ihn denken. Heutzutage ist man versucht, die Bedeutung guten Denkens für einen starken Glauben etwas herunterzuspielen. Katastrophalerweise meinen einige sogar, dass Denken im Widerspruch steht zum Glauben. Aber Glauben und Denken stehen nicht im Widerspruch zueinander. Niemals. Glauben, der eine Beziehung ist, schließt das Denken nie aus. Wir treffen uns hier schon seit einer gewissen Zeit, um über biblische Wahrheiten, so wie sie in der Schrift zu finden sind, Wahrheiten über Gott, nachzudenken in der sogenannten Abendbibelschule. Das erfordert unseren Verstand. Es kostet einiges an mentaler Energie, sich da reinzudenken, nachzulesen, nachzuprüfen, Zusammenhänge zu verstehen. Es ist ein wichtiger Freund unseres Glaubens, der Verstand. Unser Glaube hat aber noch einen anderen Freund, dessen Gegenwart genauso wichtig ist, und das ist unser Körper. Wie man mit dem Körper der Wahrheit glaubt, zeigt uns ebenfalls diese syrophönizische Frau. Mit dem Verstand hat sie die Information über Jesus irgendwie aufgenommen, und diese Information hat der Heilige Geist in ihrem Geist bewegt, und diese Frau, sie beginnt sich zu bewegen. Jesus hatte sich zurückgezogen, aber sie sucht ihn physisch auf. Sie schreibt ihm nicht nur einen Brief oder eine WhatsApp. Gab es damals noch nicht. Ja, ich weiß. Auch wenn Karl meint, es gibt ja heute WhatsApp. Wie toll. Man kann in Verbindung bleiben. Gab es damals nicht. Aber sie hat auch nicht irgendwie durch eine andere Person versucht, ihn zu erreichen und ihm ihr Anliegen auszurichten. Nein, sie kam und sie warf sich in ihrer Verzweiflung vor Jesus nieder. Sie bittet ihn um Hilfe. Herr, hilf mir, schreit sie. Und es ist erstaunlich, ihr Glaube, er hängt sich trotz des Neins, das sie zunächst hören muss, an Jesus. Dieser Glaube bleibt nicht nur in ihrem Denken, sondern er wird zur Aktion. Mit anderen Worten, Glaube wird sichtbar in den konkreten Taten des Vertrauens. Vor 2 Jahren, da hat mich ein sehr guter Freund eingeladen, um das Segelfliegen zu lernen. Und ich war in Unterwössen eine Woche mit ihm dort. Und ich werde mich immer an diesen ersten Flug erinnern. Da ist der Pilot und er sieht sehr vertrauensvoll aus. Ein netter Mann. Und ja, man kann ja schon glauben, dass er weiß, was er tut, wenn wir beide in diese Maschine einsteigen. Es wäre irgendwie verrückt, wenn ich sagen würde, ja, also ich glaube dir, dass du dieses Flugzeug sicher fliegen kannst. Ich glaube dir, dass du ein guter Pilot bist. Aber wenn er sagt, komm, steig ein, lass uns die erste Runde fliegen, wenn ich dann kneifen würde, nee, ich will nicht in dieses Flugzeug steigen. Mein Glaube, er wird erst konkret, er wird zur Handlung, wenn ich in das Flugzeug steige. Meistens sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir unseren Glauben eigentlich durch eine körperliche Handlung ausdrücken. Wir geben zum Beispiel eine Spende in dem Glauben, dass Gott unsere Gabe gebrauchen wird. Oder wir wechseln eine Arbeitsstelle, weil wir glauben, dass Gott uns zu was Neuem ruft. Oder wir ziehen um, weil wir das glauben. Unser Evi glaubt, dass jetzt ihr Platz in all Dingen ist. Oder wir nehmen den Hörer zur Hand und machen den schwierigen Anruf in dem Glauben, uns mit jemandem auszusprechen oder zu versöhnen. Oder wir kehren der Versuchung den Rücken, weil wir glauben, was denn? Weil wir glauben, dass unser Gehorsam Gott ehrt. Wenn wir richtig über Gott denken, oder auch anders gesagt, wenn wir Gott in unseren Gedanken an die erste Stelle setzen, auch in unseren Entscheidungen, wird sich das auswirken, in welche Richtung wir uns bewegen, wie wir handeln mit unserem Körper. Noch einen dritten Freund des Glaubens. Glaube ich, wird hier erwähnt. Mit dem Herzen der Wahrheit glauben. Die syrophönizische Frau veranschaulicht uns nicht nur, was es bedeutet, mit dem Verstand, mit dem Körper zu glauben, sondern auch, was das heißt, mit dem Herzen der Wahrheit zu glauben. In dieser ganzen Szene ist ihr Herz voll dabei. Und das wird deutlich durch ihre Beharrlichkeit und ihre Ausdauer. Sie bleibt einfach an Jesus dran. Sie weiß genug über Jesus und sie kommt und sucht ihn auf. Ihr Glaube wird also aktiv. Aber Jesus prüft zunächst ihren Glauben. Und nachdem sie ihren Herzenswunsch herausgeschrien hat, sagt Jesus zunächst mal gar nichts. In Vers 23 haben wir gelesen, er aber antwortete ihr kein Wort. Für diese Frau muss dieses Schweigen schrecklich gewesen sein. Manche von uns haben in bestimmten Phasen ihres Lebens Ähnliches erlebt. Man kommt zu Gott mit einem Problem, mit einer Not, mit einer Bitte oder Fürbitte. Herr, ich habe diese Diagnose. Was soll ich denn machen? Bitte heile mich. Man kommt zu ihm und er schweigt. Und wenn dann noch irgendwelche Jesus-Jünger uns überhaupt nicht verstehen und uns als Störfaktoren sehen, dann ist die Verzweiflung perfekt. Was tun wir, wenn wir zu Gott in unserer Not kommen und er bleibt still? Ich kann uns nur ermutigen, dieser Frau zu folgen und nicht von Jesus zu lassen. Auch wenn er zunächst schweigt, klammert sich der Glaube mit dem Herzen an Jesus. Der Glaube dringt durch den Jüngerkreis zu Jesus selbst vor. Und dass diese Frau wirklich mit dem Herzen glaubte, wird noch mehr betont durch ihre Antwort auf das Rätsel, das Jesus ihr hier stellt. Unser Herr sagt hier ja ziemlich verschlüsselt etwas. Und es ist erstaunlich, dass die Frau das verstanden hat. Wisst ihr, was er ihr durch diese Formulierung hier eigentlich sagte, durch dieses Bild, durch diese Metapher? Er sagte im Grunde, liebe Frau, für dich ist die Stunde noch nicht gekommen. In der jetzigen heilsgeschichtlichen Stunde wird die Gnade zunächst Israel angeboten. Wie hart muss das für diese Frau geklungen haben? Sie hatte keinen Anspruch auf Hilfe. Die Gnade war vorerst nur für das Volk Israel da. Und was tut diese Frau? Sie vertraut auf das Erbarmen, auf die Gnade Jesu, auch wenn sie keinen Anspruch damals zu jener Stunde drauf hatte. Und in ihrem Glauben gibt sie sogar Jesus recht. Sie sagt: Herr, ich weiß, dass wir, die unreinen Heiden, die Hunde sozusagen, wie wir von euch Juden genannt werden, wir haben kein Recht, an diesem Tisch zu sitzen. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Was von deinem messianischen Wirken in Israel abfällt, reicht mir. Ein Brocken von dir hilft mir mehr als alle Kunst dieser Welt. Das finde ich so großartig an dieser Frau. Das ist Glaube mit Herz. Sie sagt im Grunde: Ja, Herr. Ja, Herr. Kein Abstrich, keine Vorbehalte. Du hast völlig recht. Ich habe keinen Anspruch. Wie viele von uns Christen können das wirklich sagen, von ganzem Herzen: Ja, Herr. Ja, Herr, ich stelle mich unter dein Urteil. Ich will nicht rebellieren in dieser Situation, sondern mich völlig unter dich stellen. Dass diese Frau im Glauben und ohne Selbstrechtfertigung Jesus völlig recht gab, ist für sie und ihre Tochter der Schlüssel zum neuen Leben geworden. Jesus staunt über ihren großen Glauben und seine heilende Kraft. Sie wird freigesetzt und die Frau erfährt Gnade. Schon damals, als noch die Stunde war, wo das Heil eigentlich nur für Israel galt, hilft er doch. Jemand, der keinen Anspruch darauf hat, empfängt Hilfe. Das ist Gnade. Und Jesus sagt uns hier auch, was auf der Seite des Menschen das Entscheidende ist, nämlich der Glaube. Ein Glaube, der begleitet wird von einem klaren Denken, von einem aktiven Körper und einem beharrlich liebenden Herzen. Glaube ist also nicht ein Tugendkatalog, den man befolgen muss, um zur Vollkommenheit, zur Perfektion zu gelangen. Nein, auch wenn aus dem Glauben sehr wohl ein tugendhaftes Leben hervorkommt, ist unser Glaube nicht Moralismus. Das unterstreichen wir hier immer wieder. Glaube ist zuallererst eine Beziehung zu einer Person, der man vertraut und die man liebt, mit seinem ganzen Verstand und mit seiner ganzen körperlichen Kraft und mit seinem ganzen Herzen. Deshalb feiern wir unser Gemeindemotto hier. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm. Und diese Liebe zu ihm, die haben wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Und weil wir ihn lieben, können wir auch einander lieben und können wir überhaupt andere Menschen lieben. Glaube ist eine Beziehung zu Jesus Christus. In seinem Buch Loving Jesus, Jesus lieben, schreibt der neutestamentliche Theologe Mark Allen Powell, ist mittlerweile schon in Rente gegangen, der Herr Powell, lange Zeit an einer theologischen Universität unterrichtet, war Professor dort. Er schreibt Folgendes, und ich finde, das fasst das irgendwie auch gut zusammen. Er schreibt, wir können keine Beziehung haben mit unserer Christologie. Christologie ist die Lehre von Christus. Wir können nur mit Jesus eine Beziehung haben. Unsere Lehre von der Erlösung kann uns nicht von unseren Sünden erlösen. Nur unser Heiland kann das. Unsere Gemeindelehre macht uns nicht eins in Christus. Der Herr der Gemeinde macht uns eins. Unsere Endzeitlehre wird unser beschädigtes Universum nicht verwandeln. Jesus Christus, der König aller Könige und Herr aller Herren, wird das tun. Und egal wie sehr wir unsere Theologie lieben, sie wird uns nie zurücklieben. Das sagt ein Theologieprofessor. Theologie ist wichtig, deshalb lernen wir sie in der Abendbibelschule. Aber wir können mit unserer Theologie keine Beziehung haben. Das können wir nur mit Jesus Christus. Unser Gott liebt uns in Jesus und deshalb ist Glaube eine Beziehung. Und aus dieser Beziehung heraus wollen wir auch in dieser neuen Woche leben. Dazu möchte ich uns neu ermutigen, liebe Geschwister. Ich bin überzeugt, ein Herz, das Jesus ganz vertraut, das darauf vertraut, geliebt zu sein, das gefällt Gott mehr und bereitet ihm mehr Freude, als alle von uns Menschen erdachten Herrlichkeiten zusammen. Jesus freut sich, wenn wir ihm vertrauen, weil Glauben oder Vertrauen eigentlich der höchste Ausdruck der Liebe ist. An Jesus glauben heißt letztlich Jesus lieben. Und diese Liebe, die wollen wir auch zum Ausdruck bringen, wenn wir anschließend gleich auch das Mahl des Herrn feiern und wir möchten das auch im Gebet bekennen mit dem nächsten Lied, das wir singen, bevor wir das Abendmahl feiern. Amen.